im Rahmen unserer Möglichkeit einfach versucht, die Leute zu unterstützen, wie es geht. Wir haben Gehälter im Voraus ausgezahlt, falls man wirklich sich verstecken müsste zu Hause und nicht mehr raus kann, nicht mehr das Bankensystem zusammenkracht und so weiter. Also wir haben Notfallpläne erarbeitet und in viele Meetings ganz klar auch kommuniziert, Leute, also wir kommen zwar auch an unsere Grenze, aber ihr seid nicht allein. Und auch nach 5 seid ihr noch Mitarbeiter der Welthungerhilfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Das hier ist die letzte Podcast-Ausgabe im Jahr 2021. Und ich muss sagen, es gäbe eine Vielzahl von Menschen, mit denen ich hier gerne sprechen würde. Und es gäbe zahlreiche Themen, die uns dieses Jahr bewegt haben. Leider haben uns auch einige Krisen erschüttert, zum Beispiel in Madagaskar, in Haiti oder in Afghanistan, um wirklich nur einige wenige zu nennen. Von Corona mal ganz zu schweigen. Ein Land, über das wir hier im Podcast bisher noch nicht gesprochen haben, ist Äthiopien. Und ich bin tatsächlich schon mehrfach angesprochen worden, ob ich nicht mal einen Podcast zu diesem Land am Horn von Afrika machen könnte. So soll's also heute sein. Ich freue mich sehr, dass mein Kollege Matthias uns heute mit nach Äthiopien nimmt. Er ist Landesdirektor in Addis Abeba und erzählt uns, wie die letzten Monate ihn und die Menschen vor Ort bewegt haben. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit Matthias. Hallo Matthias, wie schön, dass du heute im Podcast mitmachst. Das freut mich, dass das endlich geklappt hat. Wir hatten das ja schon länger vor.
Na ja, klar, gut Ding will Weile haben. Hm?
Ja, gut Ding will Weile haben. Also ist das ein Spruch bei dir aus dem Dialekt?
Ja, da kommt aus dem, also ich kenne ihn aus dem Süden. Ich glaube, wenn man noch so Altdeutsch spricht. Aber ich bemühe mich, dass auch Nicht-Schwarzwälder mich heute verstehen.
Ja, man kann jetzt vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie wir uns hier überhaupt zu dieser Aufnahme gerade technisch eingeruckelt haben. Es gab ja mehrere Versuche, dass wir uns überhaupt erreichen. Und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, hast du das Handy deiner Frau am Ohr und das deiner Söhne zur Aufnahme auf dem Tisch liegen.
Ja, ich habe mittlerweile mein eigenes auf dem Tisch liegen zur Aufnahme, aber ich brauchte dann noch Unterstützung von meiner Frau, damit ich mit ihr reden kann, während die Aufnahme läuft.
Alles klar, ja.
Meine Kinder kann ich nicht zumuten, dass die eine halbe Stunde ohne Handy leben müssen.
Ja, du sagtest ja gerade, als du kurz einmal ein Handy geholt hast, ich muss jetzt meine väterliche Autorität irgendwie einmal spielen lassen, damit einer von beiden vielleicht für eine halbe Stunde das Handy abgibt. Das hat offensichtlich nicht geklappt.
Ging voll schief, ja. Aber ich habe eine unterstützende Frau, dann war wieder alles gut.
Ja, dann komme ich vielleicht zu deiner Autorität als Landesdirektor? Nein, also ich möchte dich einmal kurz vorstellen, Matthias, du bist Landesdirektor für die Welthungerhilfe in Äthiopien.
Mhm.
So seit wie vielen Jahren?
Seit Februar 2016 bin ich für die Welthungerhilfe in Äthiopien in der Funktion, ja.
Warum hast du dich entschieden, in Äthiopien zu leben und zu arbeiten? Wie kam es dazu?
Na gut, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich zwischen 1996 und 2004 schon mal knappe 8 Jahre in Äthiopien verbracht habe mit meiner Familie. Die Kinder waren damals gerade geboren, beziehungsweise kurz vor der Einschulung. Ich habe 2 Söhne. Und wir hatten damals so eine Verbindung aufgebaut zu Menschen in Äthiopien und zu dem Land, obwohl es in vielerlei Hinsicht nicht mehr vergleichbar mit dem heutigen Äthiopien leider ist. Aber das war so eine starke emotionale Bindung, dass die gesamte Familie eigentlich Heimatgefühle eher mit Äthiopien verbunden hat als mit Deutschland. Und das ist keine Kritik an Deutschland, aber es ist im Prinzip eine Verbundenheit zu Äthiopien. Und als dann meine Frau und ich in ein Alter kamen, wo die Kinder unabhängig wurden, da haben wir gesagt, naja, eigentlich wollen wir uns jetzt was Gutes tun und wo haben wir uns am wohlsten gefühlt? Und das war Äthiopien. Und in dieser Woche, als wir das Gespräch hatten, war die Anzeige der Welthungerhilfe in der Zeitung und da haben wir uns drauf beworben und hat geklappt. Sind wir alle happy.
Sehr schön. Diese emotionale Verbindung, von der du gerade gesprochen hast, woran machst du die fest? Wie kam das zustande, dass ihr da so eine starke Verbindung zu dem Land hattet?
Naja gut, es ist natürlich Menschen, die man trifft, Freundschaften, die man eingeht. Also wir haben Freundschaften seit über 20 Jahren mit Äthiopiern und die waren sehr eng und die haben all die Zeit gehalten, als wir nicht in Äthiopien waren. Wir hatten damals auch das Glück, dass wir zu einer Zeit reinkamen, wo andere, sage ich mal, internationale Familien, wir hatten ja über die International School uns kennengelernt, wir hatten zum Großteil alle gleichaltrige Kinder. Und insofern war wenig Turnover während der Zeit, als wir in Äthiopien waren. Und so konnten sich auch in der Hinsicht feste Freundschaften bilden, die zum Teil bis heute halten. Ja, und Äthiopien war ein friedliches Land. Wir hatten nicht die Kriminalitätsprobleme, die von woanders berichtet werden. Es war ein unheimlich schönes Land, was es immer noch ist, nur konnte man es damals noch bereisen. Ja, wir hatten insofern eine tolle Beziehung aufgebaut. Es war ein anderes Leben. Also der Fernseher zum Beispiel war überhaupt gar kein Thema für unsere Kinder damals, weil A, ein ganz schlechtes Fernsehprogramm lief und B, das total uninteressant war im Vergleich zu den Dingen, die das Leben dort geboten hat. Ja. Und insofern war das einfach eine tolle Sache. Die war rundherum für uns gut gelaufen, glücklich. Und wie gesagt, da alle vier glücklich waren, die Kinder, so wie meine Frau und ich, bleiben uns fast nur gute Erinnerungen. Auch wenn nicht immer alles Gold war, was glänzt. Wir hatten ja auch damals unter schwierigem Regime arbeiten müssen. Die Probleme waren überall omnipräsent. Das war eine Qualität an Problemen, die wir kennengelernt haben, damals als relativ junge Leute, die einem schon an die Niere gingen. Aber es hat dann natürlich auch das Gefühl gegeben, man ist am richtigen Platz und macht die richtige Arbeit.
Du hast es ja jetzt eben schon angedeutet, dass es ein Äthiopien gab, was ihr damals kennengelernt habt, was vielleicht heute nicht mehr in der Form existiert und sich gerade auch über die letzten Wochen und Monate, das haben wir ja auch sehr stark in den Medien verfolgen können, die Lage sich in Äthiopien sehr stark verändert, vielleicht muss man sagen, verschlechtert hat. Kannst du, ich will mal sagen, vielleicht in etwas, kannst du diese komplexen Zusammenhänge, was da in den letzten Monaten passiert ist, kannst du das so ein bisschen erklären und beschreiben, wie sich die Situation in Äthiopien gestaltet hat?
Also ich werde mich bemühen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Äthiopien in Kürze zu beschreiben, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil es ist ein unheimlich komplexes Land. Es ist ein Vielvölkerstaat, viele Ethnien befinden sich dort. Das Land hat 80 verschiedene Sprachen, ich rede nicht von Dialekten, es sind 80 verschiedene Sprachen, 200 sehr verschiedene Dialekte. Es ist ein Land, das ist zur Hälfte bevölkert von orthodoxen Christen, die andere Hälfte etwa die Moslems, die bis vor ein paar wenigen Jahren sehr friedlich miteinander gelebt haben. Es sind Animisten dort, es sind natürlich Evangelikale dort. Also es ist ein unheimlich komplexes und vielschichtiges Land. Und ich fand es in der Vergangenheit, als wir das erste Mal in Äthiopien waren, schon beeindruckend, wie diese Koexistenz funktioniert hat zwischen all den Gruppen. Und es war auch einer der Gründe, weshalb das Land mir so ans Herz gewachsen ist. Es hat sich natürlich dann über die letzten Jahre, auch mit dem Klimawandel, kam viel Konfliktpotenzial ins Land. Es gab ja dann 2018 mit der Machtübernahme durch den heutigen Prime Minister eine wahnsinns große Hoffnung, auch in dem Land, was Demokratisierungsprozesse betrifft. Und insofern große Hoffnungen haben immer das Risiko, dass sie auch sehr große Enttäuschung hervorrufen, wenn es nicht so funktioniert. Und ich denke, dass diese Chance, hier an der Demokratie teilhaben zu können, von den allermeisten ethnischen Gruppen interpretiert wurde, als endlich kommen wir zu unserem Recht. Und man hat vielleicht jeweils nicht so richtig realisiert, dass dieses Recht, das ich für mich in Anspruch nehme, in der Demokratie für andere auch gilt. Und man muss sehen, es war natürlich ein Land, das war 3000 Jahre durch Könige dominiert. Da waren die Amharen die herrschende Klasse. Dann kamen im Prinzip die Turks, das war dann die rote Junta an die Macht, die Haile Selassie stürzte, die wiederum gestürzt wurde von der letzten Regierung, die sich hauptsächlich aus Tigrainis rekrutierte. Und diese Tigrainis sind ja heute die sogenannten Rebellen im Kampf gegen die Zentralregierung, weil im Prinzip jeder um seine Pfründe kämpft und seine Einflüsse sichern will. Und da ist ein sehr harter Konflikt entstanden, hauptsächlich zwischen den Tigrainis und der Zentralregierung. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz verschiedene Lesarten und Interpretationen, je nachdem, auf welcher Seite des Konflikts man steht. Wenn ich das als neutraler Beobachter bewerten will, ist es auch nicht einfach, weil es sehr wenig Zugang zu echter, objektiver Information gibt. Aber was im Prinzip ganz klar ist, ist, dass im Prinzip 2018, als der damalige Prime Minister unter der Einheitspartei die aber tigreinisch dominiert war, zurückgetreten ist, wäre eigentlich die logische Folge gewesen, dass dessen Stellvertreter ebenfalls ein Tigreini die Position übernommen hätte. Und dann gab es wohl in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein Übereinkommen der amharischen Fraktion der Partei und der Oromia-Fraktion der Partei, die dann überraschend für Ahmed Abiy als Prime Minister gestimmt hatten, der eigentlich ein Hoffnungsträger insofern war für das Land, weil er unheimlich viel des von dem Land in sich vereinigte. Er hatte in seiner Familie Muslims, er hatte Christen, er hatte evangelikale Christen. Also er hat im Prinzip so diese Vielfältigkeit des Landes abgebildet und auch als einziger, mir bewusst zumindest, da war er der Einzige, der eine nationale Agenda verfolgte. Er wollte eine nationale Aussöhnung, er wollte weg von diesem ethnisch strukturierten Land, was die Vorgängerregierung sehr bewusst so eingeführt hat, wollte er weg und wollte im Prinzip die nationale Einheit stärken, Demokratisierung durchsetzen. And the like. Und die tigreinische Regierung, die hatte natürlich damit ihre Probleme, weil sie ganz klar einen Einfluss verloren hatte. Und dann sollten bald die Wahlen ausgerufen werden, auch um die neue Regierung zu legitimieren, weil der Prime Minister mittlerweile die Prosperity Party gegründet hatte und insofern für eine große politische Umstrukturierung im Land gesorgt hatte. Dann kam Covid. Covid hat dazu geführt, dass diese Wahlen verschoben wurden und laut Konstitution war eigentlich die Regierung nicht mehr legitimiert, weil im Prinzip die Wahl hätte das machen müssen. Daraufhin hat dann die tigreinische Regierung gesagt, okay, das akzeptieren wir nicht und hat gegen den Willen und die Verordnung der Zentralregierung regionale Wahlen durchgeführt, wo sie natürlich bestätigt wurden mit einem immensen Prozentsatz. Ja, so haben die Konflikte geschwelt und irgendwann im November 2020 gab es wohl einen Angriff der tigreinischen Armee auf eine Kaserne der Nationalarmee, was wiederum als Anlass genommen wurde, dann in Tigray einzumarschieren. Und seither haben wir hier Krieg mit wechselnden Fronten, wechselnden Kräfteverhältnissen. Und es sieht nicht so aus, als ob der Krieg wirklich oder dass die Lösung über einen kriegerischen Weg gefunden wäre konnte, weil man keiner der Fraktionen zutraut, einen militärischen Erfolg langfristig davon zu tragen. Ja. Und insofern muss man auf eine politische Lösung hoffen, ob das nach all den Gräueltaten, die auf beiden Seiten zweifelsohne passiert sind, nach all dem Leiden, was die Menschen in Tigray, in Amhara, in Afar über sich ergehen lassen mussten und nach all den Zerstörungen, die Dimensionen angenommen haben, die beinahe unbeschreiblich sind, das wird die große Herausforderung für dem Land. Mhm. Ja, ich denke da manchmal an Ruanda. Ja. Mhm. Das erfordert dann schon einen sehr weisen Führungsstil, diese Menschen vielleicht über eine Generation oder so wieder zusammenzuführen. Mhm.
Welche Rolle oder welche Bedeutung hatte die Region Tigray eigentlich in dem Moment, als du nach Äthiopien kamst, 2016? War das irgendwie eine Region, die man im Blick hatte? Wie war da die Situation?
Ja gut, diese Regierung war damals 24, insgesamt 27 Jahre im Amt. Ja, es war die Regierung, die Dirks, also diese fast nordkoreanische Art der Regierung gestürzt hatte. Es war ein nationaler Kraftakt damals, aber man muss wissen, dass sich historisch das Militär und die militärische Führung in Äthiopien mal immer hauptsächlich aus Tigreinis rekrutiert hatte. Und auch der damalige Ministerpräsident Meles war Tigreini. Und insofern war das die beherrschende Fraktion der Nationalen Einheitspartei. Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen mit der SED, ja. Da gab es ja dann auch die sogenannten Blockflötenparteien noch, aber im Prinzip war es eine Einheitspartei, die dann aber regional untergliedert war. Es gab irgendwann mal eine Reform in Äthiopien und dann wurde die Regionalisierung sehr auf ethischen Kriterien beruhend durchgeführt. Und das hätte jetzt natürlich zur Folge, dass in so einer Sprengstoff angefüllten Atmosphäre natürlich ethnische Interessen sehr in Vordergrund treten und vielleicht nicht die nationalen Interessen des Landes. Und die tigreinische Regierung, die Tigray-dominierte Einheitsregierung, war 2016, als ich ins Land kam, natürlich nur eine Regierung. Bis 2007, wenn ich mich richtig entsinne, war Meles an der Regierung. Meles war ein sehr charismatischer Führer, der auch von politischen Gegnern wegen seines Intellektes auch zum Teil geachtet wurde. Und was man ja der Regierung zugute halten musste, ist, dass sie in all den Jahren der Diktatur, die sie zweifelsohne durchgeführt hat, aber ein unheimliches Wirtschaftswachstum in Gang setzen konnte. Ja. Und deswegen hat man oft von einer Entwicklungsdiktatur gesprochen. Aber das war dann nach dem Tod von Meles, kam ein weniger charismatischer Prime Minister an die Macht, der weniger Akzeptanz im Land hatte. Und es gab dann große Probleme, weil es gab Gebietsreformen, es gab einen Entwicklungsplan für Addis Abeba, der zu Lasten der umliegenden Bauern entwickelt wurde. Und so gab es immer mehr Unruhe und immer mehr Konfliktpotenzial im Land, was dann von einer immer schwächer werdenden Regierung nicht mehr gut gemanagt werden konnte. Und ich denke auch so, diese Gesamtsituation hat dazu geführt, dass man den Momentum gesehen hat, damals den neuen Prime Minister zu positionieren. Ja. Und so hat sich das gestaltet. Das ergibt sich heute, dass die große Mehrheit im Lande, so nehme ich das wahr, im Prinzip eine klare Haltung gegen die alte tigrainische Regierung hat. Ja, man muss ja auch wissen, dass Tigray mit 6 Millionen Einwohnern etwa 5% der Gesamtbevölkerung repräsentiert. Und das sind natürlich Dinge, die heute nicht vergessen sind. Ja.
Du hast es ja auch so beschrieben, dass in der ersten Zeit, als du damals in Äthiopien lebtest, war das ein sehr friedliches Land. Also du hast diesen Vielvölkerstaat als irgendwie ja gut zusammenlebend, trotz oder vielleicht auch weil der Vielfältigkeit beschrieben. Was passiert mit den Menschen? Wie hast du das beobachtet, wenn Konflikte immer größer werden? Innerländische, nationale Konflikte sich auf einmal Gruppen gegeneinander aufspalten. Was macht das mit den Menschen?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, weil die Menschen alle in einer sehr unterschiedlichen Lage sind. Es gibt bestimmte ethnische Gruppen, die fühlen sich verfolgter als andere oder sind verfolgter als andere. Ja? Es kommt darauf an, wer mit welchem ethnischen Hintergrund lebt, wo. Was allerdings ganz klar ist, ist, dass insgesamt, und das ist also der gemeinsame Nenner, die Leute natürlich schon die Nase voll haben. Es sind zu viele Konflikte, zu viele Krisen zu bewältigen, ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt erst seit November 2020 die Krise hier am Laufen wäre, weil vorher war es die große Klimakrise. Es gab, seit ich wieder im Lande bin, seit 2016, gab es selten mal eine Zeit, die mehr als 2-3 Monate andauerte, wo man wirklich frei reisen konnte. Ja, man musste immer die Lage beobachten, wo brennt es gerade, wo gibt es hier wieder einen Aufstand, wo sind hier wieder Unruhen. Und das hatte sehr unterschiedliche Ursachen. Und man muss sich dann vorstellen, dass zeitweise bis zu 26 Millionen Menschen aus verschiedenen Gründen, aber insgesamt von externer Hilfe abhängig waren, um zu überleben. Ja. Vieles hat die Klimakrise dazu beigetragen und die Intervalle, die wir früher mit El Niño beobachtet hatten, so alle 5 Jahre Dürreintervalle, sind jährliche Szenarien mittlerweile. Ja. Es gibt also im Prinzip Konflikte um verknappende Ressourcen. Ja. Es gibt man-made Konflikte, wie man so auf gut Deutsch sagt, also diese kriegerische Auseinandersetzung, die sich jetzt nicht nur auf den Tigray-Konflikt beschränke. Es gibt natürlich Konflikte an der Grenze zum Sudan, um Ackerland. Es gibt Territorialkonflikte zwischen bestimmten Bundesstaaten, wo man alte Grenzziehungen wieder herbeiführen möchte. Also das Potenzial für Konflikte und für Krisen ist beinahe unerschöpflich. Und diese Menschen befinden sich jetzt seit vielen Jahren in einem permanenten Krisenszenario. Mhm. Dann kamen ja letztes Jahr noch die Heuschreckenschwärme. Im Prinzip sind viele Ernte vernichtet worden oder viele Ernte konnte jetzt nicht eingefahren werden oder überhaupt ausgeerntet werden wegen des Konfliktes in viele Regionen. Das ist die Situation. Die Leute an sich sind sehr konfliktmüde und dennoch gibt es weiterhin großes Potenzial, viele verschiedene Konflikte am Köcheln zu halten.
Wie lebst und arbeitest du sozusagen unter diesen Bedingungen? Jetzt gerade in den letzten, ja, man muss ja schon leider mittlerweile fast von Jahren sprechen, aber über die letzten Monate haben wir natürlich hier unheimlich viel auch nochmal in den Medien wahrgenommen, dass man denkt, sind schon so viele Krisen da und dann spitzt sich die Lage nochmal extrem zu. Wie lebst du und wie leben auch deine Kollegen unter diesen Umständen und wie arbeitet ihr da überhaupt noch als Welthungerhilfe?
Ja gut, diese Sache ist natürlich kompliziert. für mich persönlich, ich rede jetzt von beruflichen Dingen, rein privat fühlen wir uns immer noch wahnsinnig wohl. Ich habe immer noch keine persönliche schlechte Erfahrung gemacht. Wir haben eine nette Nachbarschaft, wir fühlen uns in Addis auch sicher in unserer Nachbarschaft. Aber wenn man jetzt mal auf das rein berufliche schaut, ist natürlich das Arbeiten. Nach einer kurzen Phase der Entspannung, als die neue Regierung antrat, hat sich ja wie gesagt vieles demokratisiert. Der ganze Ton mit der Regierung wurde wesentlich verbindlicher. Es war eine gemeinsame Aufbruchstimmung da. Es wurde die ganze Legislation für die NGOs sehr liberalisiert in unserem Sinne. Also da waren wahnsinnig gute Startvoraussetzungen, als die neue Regierung angefangen hat. Und mit Zunahme der Konflikte und letztendlich dann mit dem Ausbruch des Krieges hat sich das dann wieder total gewendet, das Blatt. Man wurde dann eher wieder als politische und potenzielle Gefahr angesehen. Dann war die internationale Berichterstattung überhaupt nicht im Sinne der Regierung, was zu Spannungen geführt hat. Und was natürlich auch ganz klar deutlich wurde, war, dass vor allen Dingen die westlich gelenkte Länder oder die westlichen Länder unter der Führung, sage ich mal, der USA sehr, sehr kritisch gegen die Lokalregierung war, vielleicht auch aus Enttäuschung über den Nobelpreisträger. Aber da hatte man das Gefühl, dass sich in der Regierung, aber auch in beide Teile der Bevölkerung breit gemacht hat, dass man in die eine Richtung kritischer schaut als in die andere. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich auch sich das Verhältnis und die Zusammenarbeit mit der Regierung wieder verschlechtert hat und komplizierter wurde. Bei uns im Büro kam noch hinzu, wir versuchen ja mit unserer Belegschaft auch das Land abzubilden. Wir haben verschiedene ethnische Gruppierungen in unserer Mitarbeiterschaft. Und das haben sich natürlich einige auch nicht wohlgefühlt, nicht innerhalb des Büros, da ist ein sehr großer Zusammenhalt. Da habe diese politische, ethische Diskussionen nie irgendeine Rolle gespielt. Aber natürlich in ihrem Privatleben fühlten sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr gefährdet und beeinträchtigt und hatten große Bedenken, dass wenn alles fallen sollte, was jetzt Gott sei Dank nicht mehr so aussieht, dass sie dann die nächsten Opfer wären. Ja. Und insofern hätte es natürlich zu einer generellen Unruhe beigetragen, kann man sich ja vorstellen.
Wie gehst du damit um, wenn so Unsicherheiten und Ängste im Team bestehen?
Naja gut, wir versuchen natürlich mal aus Organisationssicht das zu leisten, was man leisten kann. Ich sehe uns da besonders in der Pflicht als eine wertegeleitete Organisation. Wir kommen auch an unsere Grenze, ganz klar. Wir hatten zum Beispiel auch Leute evakuieren müssen aus Afar zum Beispiel, als die Kämpfe dort zu dramatisch wurden. Wir hatten versucht, uns in Addis Abeba vorzubereiten für den Fall der Fälle. Und dann war natürlich das so, dass in den letzten Jahren auch Addis Abeba, wie in anderen Ländern auch, unheimlich teuer wurde und eigentlich fast die gesamte Belegschaft an den Außengürteln der Stadt wohnt, weil man sich in der Stadt nicht mehr leisten kann. Ja? Die Außengürtel der Stadt waren aber im Prinzip auch die höchste Risikogebiete, wenn es denn zur Eskalation in und um Addis herumkommen würde. Weil man muss verstehen, dass Addis wie eine Insel in der Oromia-Region liegt. Und in der Oromia-Region ist wieder die Oromia Liberation Army aktiv, die sich auch gegen die Regierung gewendet hat. Ja, so, da hat man sich überlegt, was kann man tun? Am liebsten, wenn es gegangen wäre, hätte man ganze Hotels gemietet, wo man unsere Leute aus den Risikogebieten rausgeholt hätte. Das geht nicht, weil man nicht auf unbestimmte Zeit planen kann, weil man nicht unbestimmte Mittel hat. Aber wir haben dann schon versucht, uns so vorzubereiten, dass wenn es der Ernstfall eintreten würde, dass unser Büro in kürzester Zeit in ein Refugium umgewandelt wird. Ja, also wir hatten im Prinzip Vorräte angelegt, wir hatten zusätzliche Bettmatratzen gekauft, wir hatten die Guards verstärkt, also unsere Wächter, wir hatten Alarmanlage eingebaut, wir hatten enge Beziehungen zur Polizei, dass im Notfall hier auch dort Hilfe rekrutiert werden kann. Also insofern im Rahmen unserer Möglichkeit hat man versucht, die Leute zu unterstützen, wie es geht. Wir haben Gehälter im Voraus ausgezahlt, falls man wirklich sich verstecken müsste zu Hause und nicht mehr raus kann, nicht mehr das Bankensystem zusammenkracht und so weiter. Also wir haben Notfallpläne erarbeitet und in viele Meetings ganz klar auch kommuniziert, Leute, also wir kommen zwar auch an unsere Grenze, aber ihr seid nicht allein. Und auch nach 5 seid ihr noch Mitarbeiter der Welthungerhilfe und ihr seid nicht nur ein Arbeitsfaktor. Ja.
Gibt es dann für dich persönlich auch Momente der Angst? Also überlegst du dir auch, wie lange kann ich noch in diesem Ort bleiben oder muss ich vielleicht auch ausreisen? Also wie gehst du mit der brenzligen Situation um oder gingest mit der sehr brenzligen Situation um?
Naja, man muss ja sagen, dass man die Situation, wenn man selber im Brennpunkt ist, anders erlebt als die Menschen außerhalb. Also ich hatte unheimlich viele Anrufe, Mails von meiner Familie, die mich raushaben wollte aus Addis Abeba. Weil man die Situation vor Ort besser einschätzen kann. Und ich wusste, selbst wenn es hier brennt, bin ich noch ein Privilegierter. Ja, ich wohne nicht allzu weit weg vom Flughafen. Ich bin noch unter dem Management der Deutschen Botschaft als deutscher Staatsbürger. Ich habe eine Bürostruktur, die sich auch noch mit um mich kümmert. Ich habe ein Netzwerk, ich bin in Netzwerke eingebunden, wesentlich besser als die Durchschnittsbürger, sage ich mal. Ich komme gut und früh an Informationen und kann ein Risiko relativ einschätzen. Das Problem ist natürlich, dann bist du mit Familienangehörigen unter. Wie gehst du damit um? Meine Frau, die wollte überhaupt nicht weg. Die hat gesagt, komm, wir bleiben hier. Wir sind auch, nachdem die Deutsche Botschaft zur Ausreise aufgerufen und ihre eigenen Mitarbeiter verpflichtet hatte, noch unten geblieben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann die Meldungen zunahmen, dass Addis und wirklich Gefahr läuft, hier jetzt okkupiert zu werden. Da wollte ich meine Frau nach Hause schicken, weil es dann hinterher im Fall der Fälle auch für mich das Leben einfacher macht. Ich muss dann eine Person weniger managen. Und irgendwann kam der Punkt, wo dann die International Community auch gesagt hat, ihr müsst jetzt raus. Und deswegen bin ich jetzt kurzfristig in Deutschland, habe aber den klaren Plan, jetzt nach dem Weihnachtsurlaub wieder zurückzugehen. Und Okay. Das sehe ich, also bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es klappt.
Das heißt aber, dass du jetzt nach Deutschland gekommen bist, ist nicht, sage ich mal, nur Weihnachtsurlaub, sondern es war schon auch so, dass die Situation, dass man aufgrund der Situation sagt, es ist besser, jetzt einfach mal ein paar Wochen rauszugehen.
Ja gut, es hätte verschiedene Gründe gehabt. Bei mir lag noch ein medizinischer Grund vor, aber es war generell so, dass es der Druck schon und die Erwartungshaltung auch da war von der Deutschen Botschaft, die gesagt hat, wir können euch nicht mehr managen. Die Deutsche Botschaft fährt selbst nur noch mit einem Miniteam. Da sind also bis auf eine Handvoll Leute alle, musste ausreisen. Das galt auch für GEZ und andere Institutionen. Es galt auch für die anderen Länder. Und es war dann die begründete Befürchtung dort, dass der Flugverkehr der Zivile eingestellt werden könnte in Kürze und dann die Sache zu managen, das hätte versicherungsrechtliche Implikationen und. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man gesagt hat, irgendwann ist man in einer Situation, solange das Internet funktioniert, kann ich im Prinzip dann, irgendwann werde ich selber zur Belastung in Äthiopien. Ja. Und ich bin hier weiterhin im Homeoffice, ich habe hier weiterhin tägliche Kontakt und ich denke, ich könnte die Arbeit zurzeit in Addis auch nicht groß anders gestalte, weil eigentlich Bewegungen außerhalb der Stadt gar nicht möglich sind. Ja? Mhm. Und bis ich zurückkomme, wird sich das hoffentlich etwas bessern wieder.
Im Moment, sagst du, geht ihr davon aus, dass Addis nicht fällt, so sagtest du, oder dass Addis nicht okkupiert wird. Und gleichzeitig ist es ja offenbar unheimlich schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen, auf die man sich verlassen kann. Woran machst du fest oder woran macht man im Moment fest, dass diese unmittelbare Bedrohung sozusagen nicht da ist? Aber wie geht auch überhaupt ihr mit Informationen um? Wie ist der Informationsfluss?
Also sagen wir so, man muss auch versuchen, so breit wie möglich Informationen einzuholen. Weil jede Information wahrscheinlich irgendwie gefärbt, ob das bewusst oder unbewusst geschieht, aber die ist irgendwo gefärbt. Wir sind natürlich als Welthungerhilfe Bestandteil von Netzwerken. Ja, es gibt ein großes Netzwerk aller internationalen Hilfsorganisationen. Jede Hilfsorganisation hat sein eigenes Safety and Security, also Sicherheitsmanagement. Die Leute sind wieder miteinander verwoben und insofern kann ich zurückgreifen auf ein internationales Netzwerk, wo die Sicherheitsexperten von verschiedenen Botschaften, von verschiedenen multilaterale und bilaterale Organisationen verankert sind. Ich habe natürlich den großen Vorteil, als Welthungerhilfe arbeiten wir in Äthiopien seit Jahrzehnten mit lokalen Partnern, die natürlich in ihrer jeweiligen Region sehr gut verankert sind in den Gemeinden, die Zugang haben zu Informationen, die ich als Ausländer wahrscheinlich nicht erhalten würde. Das ist das zweite Informationsnetzwerk, das wir nutzen. Wir haben dann weiterhin unter den internationalen Organisationen nochmal eine Allianz, die nennt sich Alliance 2015. Es sind 8 europäische Organisationen wie die Welthungerhilfe, die strategisch zusammenarbeiten. Auch dort hat aber ein Netzwerk gebildet, dass unsere Sicherheitsexperten sich regelmäßig austauschen. Also insofern hatte ich schon ein Sammelsurium an Informationsquellen, die ich auch wirklich täglich mehrfach genutzt habe. Das war dann zeitweise aber so, dass der halbe Tag wirklich darauf verwendet wurde, Informationen zu gewinnen, Meetings einzuberufen, Schluss zu folgern, was zu tun ist. Ja, das war so der Alltag für viele Wochen. Ja, das hat sich jetzt etwas entspannt. Und wie gesagt, trotzdem wird es schwierig sein, noch wirklich herauszufiltern, was wirklich objektiv ist. Es gibt natürlich die offizielle Information und Verlautbarung von Regierungsseite. Es gab auch Informationen, viel Infiltration, auch von TPLF-Seite, auch generell. Also was ich gelernt habe in dem Krieg, ist wirklich, was für eine wirkungsvolle Waffe Falschinformationen darstellt. Und dass Falschinformationen genauso Kriege entscheiden kann wie die beste Aufrüstung. Ja. Das ist, und mit dieser Waffe wurde gekämpft, und zwar ausgiebig. Ja.
Hast du da ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, da kursierte eine Falschinformation, die hat innerhalb der, vielleicht auch innerhalb deines Teams, des Büros, zu einer ganz zu einer falschen Annahme und heilen Handlung geführt?
Also ein Beispiel, das wird weit verbreitet, ich war persönlich nicht dabei, aber es gab ja so bestimmte strategische, neuralgische Punkte auf der Landkarte, die besetzt werden mussten von der TPLF, um einen Zugriff auf Addis Abeba zu bekommen, oder die von der Nationalregierung verteidigt werden musste, um diesen Zugriff zu verhindern. Und da ging es zum Beispiel unter anderem um die Städte Desi und Kombolcha, die beide in der nördlichen Amhara-Region liegen, nah an der Grenze zu Tigray. Und als die TPLF-Rebellen dann nach Amhara einmarschiert sind, da ging es natürlich darum, diese zwei neuralgische Punkte zu erobern. Und was die Runde macht, ist, dass im Prinzip die Falschinformation gestreut wurde in den Städten, dass die Armee unmittelbar davor steht, dass große Gräueltaten berichtet werden, und im Prinzip haben sich die Städte geleert. Der ganze potenzielle Widerstand ist geflohen, bevor die Armee eingetroffen ist. Die sind relativ verlustarm, haben die Städte übernommen. Was dann passiert ist nach der Übernahme, war nicht mehr verlustarm und war auch nicht mehr alles andere als friedlich. Aber das waren zum Beispiel wirklich Auswirkungen, die konnte man sehr gut beobachten, was so falsche Informationen bewirkt. Oder zum Beispiel auch so die ganze Nervosität in der International und auch der National Community in Addis Abeba. Ja, da gab es Meldungen, ja, die Oromo Liberation Army, die liegt schon direkt vor Addis, 20 Kilometer, ist nur eine Frage von Stunden. Das hat sich alles nicht bewahrheitet, aber es hätte dazu geführt, dass Maßnahmen getroffen wurden, dass vielleicht Menschen zu früh das Land verlassen haben, dass vielleicht Sicherheitsstufen ausgerufen wurden, die man im Nachhinein anders bewerten würde. Das ist unheimlich schwierig, wirklich kühler Kopf zu bewahren und Entscheidungen auf Fakten zu basieren in einer Welt der sozialen Medien, in einer Welt der informativen Kriegsführung, sage ich mal, oder fehlinformativen Kriegsführung. Mhm. Das ist wirklich schwierig.
Bei allem, was du eben erzählt hast, hast du ja auch gesagt, wie viel Zeit das letztendlich auch, wie viel Arbeitszeit es einnimmt, sich da zu orientieren, sich zu informieren, die Dinge irgendwie gut zu überlegen, wie man weiter vorgeht. Inwiefern gelingt neben all dem dann noch die Projektarbeit der Welthungerhilfe, wegen derer wir ja eigentlich im Land sind? Und vielleicht kannst du so das einmal so ein bisschen beschreiben, wie die Arbeit aufrechterhalten wird, aber auch an welchen Projekten wir gerade ganz konkret arbeiten. Und da ist auch schon das Stichwort Klimawandel gefallen. Ich denke, da gibt es sicherlich einige Referenzpunkte.
Also zunächst mal zur Frage, wie wird die Arbeit aufrechterhalten an sich? Da kann ich nur sagen, ein Riesenkompliment an unser Team. Sehr disziplinierte Mitarbeiter, sehr der Sache verbundene Mitarbeiter, sehr professionelle Mitarbeiter, aber darüber hinaus auch das gleiche Kompliment an unsere lokalen Partner, die unter schwierigsten Bedingungen, selbst in vom Kriege betroffenen Gebieten, versucht haben, die Arbeit so lange aufrechtzuerhalten wie möglich und dann im Prinzip auch in der Lage waren, ihre Arbeit zu ändern, als man dann Entwicklungsarbeit nicht mehr leisten konnte, aber Nothilfearbeit gefordert war. Ich denke dann unsere Partner in Afar in besonderem Maße, aber auch unser Partner in Amhara. Da wurde sofort reagiert. und unter persönlichem Risiko und unter größtem persönlichen Einsatz hervorragende Arbeit geleistet. Also das kann man nicht stark genug betonen. Mir hat mein Team zum Beispiel den Rücken frei gehalten, dass ich diese ganze Netzwerkarbeit leisten konnte, die ja wirklich über das Normalmaß hinausging. Ich habe unheimlich gute Abteilungsleiter, ich habe eine unheimlich gute Programmdirektorin und ich will jetzt keine Einzelpersonen hervorheben. Was vielleicht letztendlich uns zugute kam, war ja, dass wir schon vom vergangenen Jahr Corona erprobt waren und im Prinzip auch aus Homeoffice agieren mussten und auch dort sich schon die Disziplin von dem Team gezeigt hat. Also die ursprüngliche Ängste, die man vielleicht hat, wenn man das erste Mal in Homeoffice geht, ja, wie kann ich die Mitarbeiter kontrollieren, dass die auch wirklich ihre Arbeit machen, die war in unserem Falle völlig unbegründet. Wir haben sogar im Prinzip mehr Projekte initiiert während der Corona-Zeit als all die Jahre zuvor. Was der Krieg bewirkt hat nochmal, was unsere tatsächliche Arbeit betrifft, ist natürlich, dass sich die Art der Projekte etwas verändert hat. Wir waren schon eine sehr stark auf Entwicklung fokussierte Organisation, die Nothilfe geleistet hat, wenn wir dann, wie man so schön sagt, Added Value leisten konnten bei einer aufkeimenden Krise. Das war immer der Fall, aber ich würde mal sagen, dass unser Portfolio schon zu 80% aus Entwicklungsprojekten mit langfristiger Perspektive bestanden hatte. Heute, wenn ich nur die reine Anzahl der Projekte mir betrachte, da sind wir schon fast bei 50-50, oder? Mindestens 60-40. Also wir haben wesentlich mehr Nothilfeprojekte, das ist natürlich ganz klar. Liegt es in der Natur der Sache. Wir haben ja allein kriegsbedingt eine 3 Millionen intern, wie sagt man auf Deutsch, internally displaced people, also Binnenflüchtlinge.
Binnenflüchtlinge,
ja. Wir haben dann noch viele Binnenflüchtlinge aus Klimagründen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und insofern haben wir jetzt ein permanentes Krisenszenario seit 2017, würde ich mal sagen, der sich dann mit dem Krieg 2020 nochmal dramatisch verschärfte. Und insofern haben wir jetzt ein sehr ausgewogenes Portfolio. Nothilfearbeit erfordert eine völlig andere Struktur, völlig andere Talente, ja, weil da geht es wirklich um Schnelligkeit. Bei Entwicklungsprojekten geht es wahrscheinlich um hervorragendes kontextuelles Verständnis, um akkurate Planung, um Korrekturmechanismen. In der Nothilfe geht es ums Überleben. Ja, und dann wird im Prinzip eher ein militärisches Regime eingeführt als ein partizipatives, was man in der Entwicklungsarbeit ganz stark verfolgt. Und da muss man im Prinzip andere Prämisse setzen, auch wenn man seine Arbeitsgrundlage und seine Grundwerte nicht untergraben will, das ist ganz klar. Aber es ist eine andere Art der Arbeit und da muss man auch Strukturen aufbauen. Und insofern kann ich immer nur appellieren, auch wenn besonders kritisch aus guten Gründen auf die sogenannte Overhead der NGOs oder andere Organisationen in dem Sektor geschaut wird, man muss einfach sehen, ohne geht's nicht, weil letztendlich sind es die Menschen, die die Arbeit verrichten und die müssen die Ressourcen haben, eine gute Arbeit zu leisten.
Einfach um mal zumindest ein Projektbeispiel irgendwie nochmal so zu veranschaulichen, weil du sagtest gerade, im Moment sind wir eher so bei, wir sind bei einem sehr großen Portfolio, 50% Nothilfe, 50% Entwicklungszusammenarbeit in etwa. Welche langfristigen Entwicklungszusammenarbeitsprojekte könnt ihr denn im Moment noch bewerkstelligen und wie sieht da sozusagen auch die Perspektive aus?
Also man muss sich jetzt mal vor Augen halten, dass dieser Krieg mit Tigray, im Prinzip Tigray als Region und dann die Nachbarregionen Afar und Amhara zum Teil in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Welthungerhilfe, was jetzt unsere Entwicklungspolitik, unsere Entwicklungsstrategie betrifft, engagiert sich ja im gesamten Bereich der nachhaltigen Nahrungssicherung. Ja, und das ist ein sehr komplexes Thema. Da geht es um Wasserversorgung, da geht es um gesunde gesunde Ernährung, da geht es um Gesundheitsbasisdienste, es geht um eine gute Infrastruktur, die da sein muss, um die Nahrung an die Personen zu bringen und so weiter. Also das könnte man, diese Kausalkette könnte man sehr lange fortführen. Und da die Arbeit so komplex ist, haben wir uns in Äthiopien entschieden, bestimmte geografische Prioritäten herauszuarbeiten. Also wir arbeiten nicht überall, dafür reichen die Ressourcen nicht, aber wir arbeiten in bestimmte Regionen sehr intensiv, um dort auch vielleicht die Modellprojekte zu entwickeln, die später von anderen und der Regierung auch übernommen werden können und kopiert werden können. Und was dort im Prinzip anliegt, sind wirklich, dass man die Biodiversität fördert, dass man versiegende Natural Resources, sorry, dass ich jetzt immer ins Englische verfalle, aber das ist manchmal einfacher.
Einfacher als Schwäbisch.
Genau. Also, dass man im Prinzip die natürliche Ressource schützt, wieder aufbaut, dass man klimaresistentere Agrarmethode einführt, dass man die Kleinbauern schult, dass man die Kleinbauern in eine Wertschöpfungskette integriert, dass die nicht immer nur das rohe Ei verkaufen, sondern vielleicht am Endprodukt partizipieren. Dass man die Landrechte-Politik etwas verändert zugunsten der Kleinbauern, die ja im Prinzip Pächter sind, mit wenig Rechte, mit wenig Land, viel großem Investitionsrisiko. Also man arbeitet an sehr viele verschiedene Ende, um das gesamte Nahrungssystem gerechter zu gestalten, sage ich jetzt mal. Ja. Es geht dann bis zur anwartschaftlichen Arbeit, dass man vielleicht auch Einfluss nehmen will, dass gesunde Nahrung billiger und schlechte Nahrung teurer wird. Es geht um Lenkungsmechanismen und so weiter. Und dem gegenüber, oder nicht gegenüber, aber dem an die Seite gestellt, haben wir jetzt eine verstärkte Nothilfearbeit, wo es darum geht, zum Beispiel, das ist nicht immer nur die typische Nahrungsmittelverteilung, das ist ein sehr reglementierter Markt sogar in Äthiopien, aber es geht um die Grundversorgung mit sauberem Trinkwasser zur Eindämmung von Cholera und was alles noch entsteht in solchen Situationen. Es geht darum, dass man die Binnenflüchtlinge und auch die aufnehmenden Gemeinden stärkt, diese Binnenflüchtlinge ein menschenwürdiges Dasein zu geben. Es geht um den Aufbau von Camps, um das Management von Camps. Es geht darum, dass man vielleicht auch Gelder an die Bedürftigen bringt, um die verbliebenen lokalen Märkte auch noch zu stärken und dafür zu sorgen, dass die Grundnahrungsmittel und die Grundmittel, die man zum Überleben braucht, einfach gegeben sind, weil die meisten Binnenflüchtlinge haben nichts außer ihr Hemd auf der Schulter, weil die über Nacht- und Nebelaktionen ihr Zuhause verlassen müssen und die sie nicht mehr zurückkehren können, weil die Häuser zerstört sind und so weiter. Mhm. Ja, es geht darum, Äthiopien ist natürlich ein Land mit vielen Pastoralisten und die ganze Viehzucht spielt eine riesige Rolle. Ja, also es geht dann auch darum, dass man im Prinzip versucht, den Tieren das Überleben zu ermöglichen, Veterinärservice, Krankheitsbekämpfung, Impfungsprogramme, Futtermittelproduktion, all die Dinge, die kaputt gehen in solchen Krisensituationen, müssen wir versuchen mit zu stabilisieren. Ja.
Es geht jetzt aufs Ende des Jahres zu. Es sind gab viele schwierige Momente, viele Krisenmomente in diesem Jahr, gerade in Äthiopien, natürlich auch in vielen, vielen anderen Gebieten der Welt. Aber wenn du jetzt mit deinem Team, mit deinen lokalen Mitarbeiterinnen vor Ort sprichst, wie geht es denen jetzt gerade? Also, wo zwischen Angst und Hoffnung bewegen die sich im Moment?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also es, wie gesagt, auch hier eine Antwort für alle geht nicht. Aber was ich so wahrnehme, mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, Äthiopien zu verlassen. Und es kam irgendwann der Punkt, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen und sagen, es ist besser, du gehst jetzt. Ja, aus den besagten Gründen, du kannst hier nichts leisten, was du von Deutschland nicht ausleisten könntest, solange das Internet funktioniert. Wenn das Internet gekappt wird in Äthiopien, dann werde ich echt zum Problem, weil man mich dann ja dann auch sichern muss irgendwo. Und ohne Internet ist man heute wirklich verloren in solchen Situationen. Da war große Angst. Ich bin mit Tränen in den Augen gegangen, weil ich auch nicht wusste, was wird aus meinen Leuten. Viele gehörten zu ethnisch verfolgter Gruppe. Es ist eher typisch oder als untypisch, dass nicht die ganze Familie mit einem gültigen Pass ausgestattet ist, sodass man in einer kritischen Situation das Land verlassen könnte, wenn man überhaupt ein Visa kriegt. Die Geschichte sind aber andere Geschichten. Also sagen wir so, ich habe die zurückgelassen in einer sehr unwägbaren Situation mit einem sehr großen Risiko und einer ganz großen Angst, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geteilt hatte, was ihre persönliche Zukunft und Leib und Leben betrifft. Jetzt hat sich die Situation so gewandelt, dass der Krieg sich von alles weiter entfernt hat. Heute kam ja die Meldung, dass die Rebellen sich zurückziehen, wieder nach Tigray und Amhara-Region, nachdem sie aus Afar ausgedrängt wurde, die Amhara-Region jetzt auch verlassen haben. Es macht sich jetzt so ein Optimismus breit, und wenn ich jetzt so meine virtuellen Meetings habe jeden Tag, da ist eine wesentlich bessere Laune und eine größere Zuversicht wieder zu verzeichnen. Und die Angst hat nachgelassen. Ja. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch sehr zuversichtlich, dass ich jetzt wieder runter kann in naher Zukunft. Und ich freue mich schon wahnsinnig, meine Kollegen wieder zu sehen. Meine Kollegen. Ich kann nur sagen, ein super Team. Ein ganz tolles Team.
Das sind schöne abschließende Worte, glaube ich, Matthias. Es ist wirklich total faszinierend zu sehen, mit welchem Enthusiasmus du in Äthiopien arbeitest. Und ja, auch trotz der widrigen Umstände, die ihr tatsächlich in den letzten Monaten hattet. Ich meine, gut, man wählt ja auch den Beruf der Entwicklungszusammenarbeit wohl wissend, dass man sich in Krisen aufhält. Aber ich glaube, da kam dieses Jahr einiges zusammen. Und ja, das ist total spannend, was du mit mir und mit uns geteilt hast und auch zu sehen, wie zuversichtlich letztendlich die Menschen auch gerade jetzt wieder nach vorne blicken, in der Hoffnung, dass die Lage sich weiterhin eher entschärft und nächstes Jahr etwas besser wird. Das hoffe ich sehr und danke dir für alles, das, was du heute berichtet hast.
Ja, ich danke dir, war ein angenehmes Interview und ich freue mich immer, wenn sich jemand für Äthiopien interessiert. Also habe ich das sehr gerne gemacht.
Super. Also. In dem Sinne, einen guten Jahresausklang.
Und ja, bald. Dir auch, gell?
Danke.
Mach's ciao. Gut. Ciao.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.